Thema.
Interview mit Ivory Tower. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 37. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Zu Beginn noch eine ganz wichtige Botschaft in eigener Sache. Nachträglich herzlichen Glückwunsch an meinen Sohn Ben, der 18 Jahre alt geworden ist. So, und jetzt zum Interviewpart. Ihr kennt das mittlerweile, beim Interview bin ich nicht alleine, auch wenn ich gerne alleine rede. Manche behaupten noch, das mache ich viel zu oft, habe ich wieder mal einen Gast am anderen Ende der Leitung. Also, wer ist hier am anderen Ende dieser Leitung?
Ja, hallo Moin, also ganz aus dem hohen Norden, ihr hört es schon von dem Moin her irgendwie, Sven Böge, Gitarrist von Ivory Tower. Und von mir auch nochmal nachträglich alles Gute, alles Liebe an Ben.
Ja, vielen Dank, das wird ihn sicherlich sehr freuen.
Auf jeden Fall, das hoffe ich.
Du hast schon gesagt, Ivory Tower heißt deine oder eure Band. Ivory Tower müsste auf Deutsch ja so viel wie Elfenbeinturm bedeuten. Wo kommt dieser Name her? Hat das irgendeine tiefergehende Bedeutung oder war das damals so nach dem Motto, das klingt einfach cool?
Also als wir auf der Suche nach einem Namen waren, haben wir ja noch richtig wilden Progressiv-Metal gemacht so, und der Elfenbeinturm steht ja an sich so in der Literatur auch immer dafür eigentlich, dass die Menschen sich darauf zurückziehen, um in ihren Gedanken nachzuhängen und zu verfallen, und wir waren an sich so der Überzeugung, dass das ganz gut passte zu unserer Musik, die wir damals gemacht haben. War aber auch irgendwie das Produkt eines ganz langen Prozesses, weil wir ganz, ganz lange nach einem Namen gesucht haben. Und das ist dann mal, als wir mit der alten Besetzung, also der damaligen Besetzung, dann mal irgendwie am Wochenende irgendwo saßen und dann auch viel Bier getrunken hatten und dann wieder zwei ganze DIN A4-Zettel voll hatten mit irgendwelchen Bandnamen, kam dann unser damaliger Sänger André Fischer damit um die Ecke. Und irgendwie waren wir dann alle davon auf einmal total geflasht und sagten so, ja, das passt eigentlich total gut zu uns so dann. Und waren dann auch froh, dass wir dann endlich was hatten, womit wir uns dann auch und unsere Musik auch irgendwie identifizieren konnten dann so.
Wunderbar, du hast es eben schon quasi als Stichwort gesagt, damals habt ihr noch ganz wilden Progressive Metal gemacht. Und jetzt ganz aktuell habt ihr ein neues Album rausgebracht. Es hört auf den Titel Heavy Rain, wenn ich mich nicht vertue. Und ich hätte jetzt gesagt, in Relation zu euren allerersten Werken ist das gar nicht mehr so stark Progressive Metal. Das ist eher schon Power Metal. Würdest du das auch so sehen?
Ja, da hast du recht. Und zwar ist es natürlich so, dass diese ersten Scheiben, das ist natürlich 1998, ist die erste bei LMP damals rausgekommen. Die aktuelle Heavy Rain ist jetzt bei Massacre Records rausgekommen. Und da liegen dann natürlich auch irgendwie 26 Jahre dazwischen. Und die Band entwickelt sich weiter. Und damals waren wir halt eine Band, die im Prinzip immer nur im Proberaum hing und nicht so viel live unterwegs war. Und denn die technischen Skills haben sich über die Jahre halt auch noch weiterentwickelt. Und natürlich ist es auch so, wenn du halt irgendwie live spielst, siehst du natürlich auch, wie sich das so ein bisschen entwickelt. So. Und wenn du halt irgendwie keine Band bist, die halt so eine fette Fanbase hat, so, wo die Leute hinterherreisen und wo du dann schon 100 eingefleischte Fans bei jedem Konzert hast und dann mit deiner Mucke ankommst, sind dann zwar hinterher so ein paar Mucker, die völlig fasziniert ankommen und sagen so, oh, das ist aber geil, was ihr spielt. Die normale Laufkundschaft, die dann aber in so einem Laden ist, so, die verliert dann irgendwann den Faden und nachher auch die Lust so und steht dann nachher eher am Tresen und trinkt Bier und sagt dann so, ja, ein paar geile Riffs dabei, so irgendwie. Aber so richtig abgeholt habt ihr uns nicht. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir dann auch über die Jahre halt so unseren Musikstil so ein bisschen entschärft und sind dann eben tatsächlich also jetzt auch mehr so in diese Power-Battle-Ecke gegangen dann irgendwie, das ist richtig.
Was du sagst, ist sehr lustig, weil das passt zu einer Frage, die ich hier stehen hatte, weil ich habe mir so aufgeschrieben gehabt, Progressive, also allgemein, progressive Musik erfordert ja eigentlich auch viel Aufmerksamkeit. Das ist jetzt ja nicht die Musik, die ich mir anhöre, wenn ich, keine Ahnung, den Frühjahrsputz gerade mache, ne, oder da sollte man ja schon konzentriert hinhören, weil es da ja auch immer sehr viel zu entdecken gibt. Aber nichtsdestotrotz, vom Grundgedanken würde ich mal denken, ist progressive Musik trotzdem immer noch etwas, was dich fasziniert, obwohl ihr nicht mehr ganz so zugetan seid, oder?
Auf jeden Fall fasziniert mich das so und auch die Bands, die ich halt da früher gehört habe, so, die höre ich halt immer noch gerne, weil die ja zum Teil auch immer noch Scheiben produzieren und rausbringen und das hören wir natürlich auch immer noch sehr gerne so. Aber es ist natürlich Mucke, die so ein bisschen mehr Konzentration und auch, ja, also Konzentration auch auf die Musik irgendwie letzten Endes erfordert, so. Wo es dann auch einfach so ist, dass man da tatsächlich auch voll bei der Sache sein muss. Und gerade jetzt, wenn man sich auch so diese moderneren Entwicklungen in der Musik anguckt, also ich sag mal so diese ganzen Streaming-Plattformen und auch gerade, wir haben das im Warm-Up ja schon mal besprochen, so dass ich so ein bisschen Jugendarbeit mache so und dass ich da auch immer sehe, wie heutzutage Musik gehört wird. Also dass halt diese Streaming-Plattform an sich kurz geht man da rauf, hört das 10 Sekunden und dann wird geskippt, geskippt, geskippt irgendwie. Und dass man gar nicht mehr so einem Song irgendwie die Chance gibt, sich zu entwickeln, sondern der muss da sein und der muss die Leute catchen oder der Song ist weg so irgendwie so. Und das ist natürlich dann auch immer sowas, was doch so ein bisschen mit reinspielt. So, klar werden wir natürlich nie so 2,5 oder 3 Minuten Nummern machen so, aber das schwingt, also bei mir zum Beispiel bei Kompositionen halt auch so in letzter Zeit immer so ein bisschen mehr mit eigentlich so.
Also, dass der Song schneller auf den Punkt kommen soll, damit er einen schneller catchen kann sozusagen.
Ja, genau. Also wir hatten ja vorher dann bei den alten Nummern dann teilweise irgendwie Intros gehabt, die dann irgendwie 1,5 oder 2 Minuten waren, irgendwie bevor dann mal irgendwie die erste Silbe gesungen wurde. Und das versuchen wir eigentlich heute zu vermeiden. Also eigentlich so schon irgendwie riffbasiertes Intro zu spielen, so, aber dann auch gerne ein bisschen schneller, ein bisschen knackig auf den Punkt und dass dann auch irgendwie relativ bald dann auch schon der Gesang beginnt, so irgendwie so dann.
Ist das dann auch der Grund, warum es auf dem neuesten Album keinen Track gibt, der länger als 10 Minuten geht? Ich weiß, auf irgendeinem anderen Album gab es auch keinen Long Track, aber auf dem aktuellen ist halt keiner drauf. Ist das auch eine der Gründe dafür?
Naja, ob das jetzt, nee, eigentlich nicht so, weil letzten Endes so, also ich finde, wenn du halt ein Album machst und dann siehst am Stück, dass dann irgendwie von 10 Stücken oder sowas einer mal so ein bisschen ausbricht oder so, finde ich das jetzt nicht dramatisch, finde ich sogar eher gut so, weil das natürlich dann auch die Vielseitigkeit einer Band unterstreicht. Das hat sich jetzt einfach vom Songwriting nicht ergeben so und weil, ich sag mal so, man kann die Sachen auch immer nicht erzwingen. Das muss einem auch so ein bisschen so aus der Ader gerade rausfließen, dass die Muse einen küsst und man sagt so, oh, jetzt hier dieses Riff und das und weil es soll ja auch nicht so aneinander geklatscht wirken und klingen, sondern das soll ja schon homogen sein und in sich an sich ein Song sein, der dann auch funktioniert so irgendwie und das hat es diesmal halt irgendwie nicht gegeben, aber vielleicht ja beim nächsten Album dann so, ne? Wer weiß.
Ja, ist für mich immer eine schöne Sache, für mich gehört so ein Longtrack irgendwie dazu, aber ich weiß, das ist so nerdy, ne? muss nicht sein.
Nein, aber das ist so ein Ding, das finde ich zum Beispiel auch total cool so. Also wenn es dann mal, also auch gab mal ein Album, ich weiß gar nicht, hier von Toto, die ja auch eher so ein bisschen poppiger sind so. Und da war dann auch der letzte Song, das war dann auch, glaube ich, so eine 11-12 Minuten Nummer, irgendwie schön mit krummen Takten. So vorher war das irgendwie so Pop pur. Und dann das Ding irgendwie, also ich habe halt immer nur diesen einen Song gehört so irgendwie. Und das war großartig irgendwie so.
Kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Bei euch in der Band hat es jetzt ja aktuell ein paar Veränderungen gegeben. Magst du uns mal erzählen, was jetzt neu bei euch ist?
Ja, also wir haben jetzt seit 2021 einen neuen Sänger bei uns an Bord. Das ist irgendwie Lord Francis Soto. Und ja, das ist halt irgendwie eine richtig coole Geschichte gewesen, so weil unser alter Sänger sich halt verabschiedet hatte. Und ja, wir im Prinzip jetzt erstmal gucken mussten, wie wir jetzt eigentlich klarkommen, wie wir uns aufstellen und was wir für Möglichkeiten haben. Und ja, da sind wir natürlich auf die Suche gegangen und das war da natürlich auch gerade blöderweise zur Corona-Zeit. Also das heißt, man konnte sich auch gar nicht mit Leuten treffen, um mal miteinander zu jammen. Und ja, da blieb uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als das irgendwie übers Netz zu machen. Und ja, wir haben den Leuten dann irgendwie Tracks geschickt. Also das waren sozusagen die Vorproduktionen von den Songs, die jetzt tatsächlich auf dem Album sind. Und haben die dann in Musikerforen abgegriffen, in Sängerforen und gesagt, hier komm, wenn du Bock hast, so sing da mal was drüber. Und ja, die haben das dann irgendwie für sich dann selber entwickelt. Also entweder teilweise nur mit dem Handy dazu gesungen. Dann gab es auch Leute, die halt ihr Bedroom-Studio zu Hause hatten, die dann eben halt auch richtig ausproduziert den ganzen Kram gemacht hatten, also auch mit Chören und was weiß ich nicht, allem so. Und das war ziemlich abgefahren, weil wir da sehr, sehr unterschiedliche Sachen bekommen haben. Also das war irgendwie vom seichten Gesang bis zum absoluten Gegrole irgendwie alles dabei, weil wir das halt auch sehr offen gestaltet haben. So. Wir haben also auch gesagt, so, also Female Fronted wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit irgendwie. Also hatten auch ganz viele Sängerinnen irgendwie, die sich da gemeldet hatten und dann irgendwie Content irgendwie geliefert hatten. So. Aber insgesamt war es halt nachher so, dass da nichts dabei war, was uns jetzt so mitgenommen hat, dass wir gesagt haben, so, oh geil, das muss es jetzt sein. Und ja, irgendwie über einen dummen Zufall und drei Ecken sind wir dann über so eine Musikerplattform dann an Francis geraten so. Und ja, das war eigentlich ziemlich cool, weil wir dann auch gleich merkten so, okay, da hat schon irgendwie, also durch seine Vita, die er halt irgendwie hatte, so seine Biografie hatten wir gelesen und da ist schon ein bisschen mehr dahinter und dann hat man auch gleich mal telefoniert und das war halt ziemlich cool so, weil man da merkte so, okay, da ist auch schon so eine Basis so, der will eigentlich auch das, was wir so wollen und ja, schickt dem mal was runter so. Naja, und dann hat er uns dann sozusagen, also abends haben wir ihm das hingeschickt, nächsten Tag hatten wir das mittags schon wieder auf dem Tisch bei uns, war dann komplett ausarrangiert, also eine Strophe, eine Bridge, ein Refrain, der Refrain dann auch irgendwie mit 15 Chorstimmen irgendwie, wo wir dachten so, boah, Alter, was ist das denn? Und dann total catchy irgendwie, also melodisch, also das hat einen sofort vom Hocker gerissen, so, wo wir sagten, Alter, das gibt's ja gar nicht. Da dachten wir dann noch, naja gut, das hat er wahrscheinlich noch alles liegen gehabt, so, deshalb ging das auch so schnell. Und haben dann nochmal den zweiten Versuchsballon gestartet, so irgendwie einen zweiten Song runtergeschickt. Das ging dann halt ähnlich schnell und war halt auch genauso geil. Und da haben wir dann auch gedacht so, okay, das ist unser Mann und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ja, und dann sind wir uns halt irgendwie auch einig geworden so. Der einzige Wehmutstropfen, den wir da halt irgendwie haben, ist halt, dass wir halt oben in Kiel sitzen und Francis sitzt halt irgendwie unterhalb von Stuttgart, Ulm, da auf der Ecke, da irgendwie Schwäbische Alb. Und da ist es natürlich mit der Proberei so ein bisschen schwierig, also findet eigentlich in der Regel erstmal so gar nicht statt so, aber wir können das eben halt heutzutage, Digitaltechnik sei Dank irgendwie, das halt alles so regeln, so weil er hat ein eigenes Studio, wir haben unser Studio und dann kann man sich die Sachen hin und her schicken und für die Proben ist es halt wichtig, dass die Band, also halt die einzelnen Instrumente, dass die halt zusammen sind und wir unser Zusammenspiel dann immer perfektionieren und verfeinern können so. Und können dann jetzt zum Beispiel auch von der Produktion die Gesänge einfach uns dazu schalten und sowas. Also von daher, wir haben dann schon immer das Gefühl, so als wenn wir da komplett als Band im Proberaum stehen, so dann, ne? Ja. Das habe ich ganz schön lange gelabert.
Ja, macht doch nichts, ist doch wunderbar. Ist doch schön, wenn man viel zu erzählen hat. Ja. Hättest du auch sagen können, ja, wir haben jetzt einen neuen Sänger, der heißt so und so.
Ja, genau.
Ist doch schön. das heißt, ist auch wieder eine der Fragen, die ich hier schon stehen hatte. Es wäre eigentlich gewesen, wie läuft Songwriting bei euch ab? Weil laut den Album-Credits sind die Kompositionen, glaube ich, von allen Songs von dir und die Texte von eurem Sänger. Heißt das jetzt, die Songs waren alle komplett schon komponiert und euer neuer Sänger hat dann nur in Anführungsstrichen die Lyrics auf die Texte geschrieben? Die Lyrics auf die Texte, Die Lyrics auf die fertigen Songs geschrieben?
Ja, genau so war das irgendwie. Also wir hatten das Album eigentlich schon, also fast, ich glaube, bis auf einen Song komplett im Kasten gehabt so. Das war alles fertig geschrieben. Und eigentlich war das damals auch noch für unseren alten Sänger geschrieben. Und dazu kam das dann ja auch nicht mehr. Und ja, wie gesagt, so dann haben wir uns da mit Francis dann sozusagen hingesetzt, ihm die Sachen geschickt so. Und ja, er hat das dann größtenteils so übernommen oder dann nochmal gesagt, ah, hier ist vielleicht so ein bisschen blöd und dann, was ich dann irgendwie anstatt irgendwie vier Durchgängen jetzt vielleicht dann doch nur zwei Durchgänge Refrain und das dann so ein bisschen drehen und so. Und also im Prinzip so ein bisschen kleine Kosmetik hat er dann noch so betrieben so, hat dann aber auch komplett völlig eigenständig für sich dann auch die Lyrics geschrieben und eben halt auch komplett die Melodien gemacht so und genau, das ist dann sozusagen der Prozess gewesen, wie wir den gemacht haben. Haben das dann halt natürlich dann auch viel über so WhatsApp und Videokonferenzen dann immer wieder uns dann sozusagen online getroffen, um dann nochmal so die Sachen so ein bisschen zu besprechen und zu verfeinern, was man da dann noch irgendwie am Feintuning machen muss und sowas. Aber das war im Prinzip so die Arbeitsweise und das hat auch irgendwie ja super funktioniert auf jeden Fall so dann, ne?
Das Resultat kann sich auf jeden Fall hören lassen, würde ich mal sagen. Eine Sache, ich finde euer neuer Sänger, also Francis, klingt aber auch wesentlich rauer. Also er ist jetzt nicht so der klassische Sänger für das, was ihr früher gemacht habt, ne? Also für Progressive Metal wirklich, glaube ich, wäre das nicht so die erste Assoziation von Leuten, oder? Seine Stimme, oder würdest du sagen, doch schon?
Also bei mir ist es halt so, ich bin halt irgendwie immer relativ offen für Sachen und auch nicht immer so, dass das alles irgendwie jetzt, das muss jetzt immer so sein oder das muss jetzt immer so sein, sondern finde das schon ganz gut so, wenn man auch diese Sachen einfach mal so ein bisschen aufbricht und versucht dann mal andere Sachen zu machen und andere Einflüsse mit reinzubringen. Aber generell hast du natürlich recht, so dass natürlich so Progressive Metal Sänger von der Range an sich eher oben angesiedelt sind so. Und Francis ist halt genau das Gegenteil, der ist eigentlich eher erstmal so von unten da irgendwie so und ich bezeichne ihn auch gerne vom Gesangstypen her immer so richtig so als so ein Rockschwein irgendwie so und der dann ja, da immer richtig, richtig von unten Gas geben kann und auch kräftig dann auch immer da ist so und das ist eigentlich aber auch das, was wir genau beabsichtigt haben, weil auf der Suche hatten wir ja nun auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sänger und Sängerinnen da am Start gehabt und die auch unterschiedliche Ranges irgendwie angeboten haben, in denen sie gesungen haben. Und wo wir dann auch gesagt haben, so irgendwie, ja, wollen wir jetzt tatsächlich einen Sänger oder eine Sängerin haben, der oder die genau so klingt, wie das, was wir eigentlich vorher schon hatten. Also mit André oder mit Dirk oder zwischenzeitlich hatten wir auch noch mal so zwei, drei andere Sänger, mit denen wir da mal live zumindest gearbeitet hatten, so. Und da haben wir eigentlich auch gesagt, so nee, also dadurch, dass wir uns so offen gestalten, auch so, also dass wir ja auch gesagt haben, eventuell können wir uns auch female fronted vorstellen, so kann das auch gerne komplett anders sein. So. Und da irgendwie Francis so vom Typ und von der Einstellung und von der Professionalität her an sich so wie die Faust aufs Auge bei uns passte, war das eigentlich dann auch gar kein Diskussionspunkt, dass er eine ganz andere Range hatte, sondern eher, ja, genau, jetzt können wir da einen Cut machen und im Prinzip nochmal jetzt einen Neustart mit ihm jetzt wieder machen in die Richtung so irgendwie so.
Wunderbare Antwort. Kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen, weil letzten Endes, sagen wir mal, progressiv bedeutet ja eigentlich auch sich entwickeln, ne? Und wenn man immer das Gleiche machen würde, wäre es ja auch nicht mehr progressiv.
Ja, genau so ist das tatsächlich dann auch so irgendwie. Nee, genau. Und das ist auch immer irgendwie versuchen, immer neue Sachen und andere Sachen da mal mit reinzubringen und sowas. So, das war auch immer unser Ansatz eigentlich so.
Kommen wir mal wieder zurück zum Album selbst. Das Album hört jetzt auf den Titel Heavy Rain. Es gibt aber keinen Song, der Heavy Rain heißt. Was soll Heavy Rain bedeuten?
Naja, also Heavy Rain ist so ein bisschen ein Wortspiel, der oder dass das irgendwie entstanden ist aus zwei Albumtiteln. Also der eine Song heißt Black Rain, das ist sozusagen der Einstiegssong. Und der andere Song, den wir da noch haben, ist Heavy Ride. Und daraus wurde dann sozusagen der Heavy Rain gemacht. So. Und das ist dann sozusagen der Platzregen, mit dem wir jetzt in der neuen Besetzung zurückkommen und der alles wegwischt, was vorher da war.
Okay. Ich hatte sowas in der Art tatsächlich vermutet, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Oberbegriff für irgendwas, dass es irgendwie so eine Art Konzeptalbum ist, aber scheint ja nicht der Fall zu sein in dem Fall jetzt.
Ja, okay. Hätte natürlich auch ein Druckfehler sein können. Irgendwie haben wir auch schon alles erlebt, dass da irgendwie in der Druckerei irgendwas schiefgelaufen ist. Aber nein, das war tatsächlich so beabsichtigt. Und genau dieses Wortspiel hatten wir bei dem Album vorher nämlich auch gehabt, so weil die Scheibe hieß ja Stronger. Und da gab es ja auch irgendwie keinen Titel, der so hieß. Es gab einen Song, der hieß Strong. Und da haben wir dann auch irgendwie Stronger, Stärker draus gemacht, so weil wir da ja natürlich auch wieder einen Wechsel an der Gesangsposition hatten so und das damit dann auch irgendwie dann artikulieren wollten so dann.
Eine Sache noch zum neuen Album, die mir aufgefallen ist. Das Cover-Artwork, finde ich, sieht gerade so in Relation zu den Artworks eures letzten Albums oder auch zu euren allerersten sehr düster aus. Ist das auch Absicht? Und wenn ja, warum? Hat das vielleicht was mit der Weltlage gerade zu tun, die nicht ganz so rosig ist? Oder habe ich wieder überinterpretiert an dieser Stelle?
Nee, also da hast du nicht überinterpretiert, so weil so ein Album ist ja immer auch so ein Spiegel der Seele der Musiker jeweils. Also das waren ja schon komische, dystopische Zeiten, die wir da hatten, so weil es war ja tatsächlich die Corona-Phase irgendwie. Und derzeit ist ja sozusagen das Album eigentlich entstanden, also ich sag mal zumindest so der kreative Teil davon. Ja, die gerade was du sagst, letzte Album, die ersten beiden, so das war natürlich immer unsere blaue Phase, haben wir das genannt, so, weil der erste Artist, den wir hatten damals, Rainer Kalwitz, der hatte irgendwie die Farbe Blau für uns immer gewählt, so bei den ersten beiden Alben. Und da sind wir dann nachher später bei der 4 nochmal wieder zurückgekehrt und dann beim letzten Album eben halt auch wieder so dieses Blaue. Und ja, das war dann auch eher so ein bisschen positiver, weil die Farben auch einfach wärmer wirken so. Und jetzt ist es natürlich so, dass es dann wieder so ein bisschen düsterer wirkt. Aber das war halt auch irgendwie, dass wir halt viele Sachen probiert haben so und auch so von der künstlerischen Idee da so ein bisschen ausgearbeitet haben so. Und das war nachher auch so der Entwurf oder die Richtung, wo wir gesagt haben, so ja, das ist das, wo wir hinwollen und wo wir denken, dass es mit der Musik vom Album auch super passt so dann, ne?
Es verbreitet ja auch so ein bisschen Endzeitstimmung, ne? Also es ist ja der Elfenbeinturm ist ja, wenn ich mich jetzt nicht so völlig verguckt habe, auf allen euren Cover-Artworks letzten Endes zu sehen. Ganz am Anfang hoch in den Wolken, ne? Und jetzt irgendwie so quasi die letzte Bastion, würde ich mal sagen, ne? Die irgendwo noch steht, während alles drumherum, ja, in Trümmern liegt, ne? So mehr oder weniger.
Ja, genau. Also das ist eben halt auch so die Intention, die wir dahinter hatten, so irgendwie, weil natürlich das auch war zu der Zeit, dass man eben halt auch diese Treffverbote eigentlich hatte, dass man sich nicht treffen konnte, dass wir nicht proben konnten. Und das war schon irgendwie ziemlich deprimierend eigentlich, so dass wir dann eben halt auch dann immer nur noch über diese Online-Geschichte uns dann halt irgendwie unterhalten und kommuniziert haben. So. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz gut dargestellt. Und das ist halt auch irgendwie in diese, wenn man dieses Cover ganz genau betrachtet, sieht man auch irgendwie so 5 Mannequin da rumlaufen. Das sollen wir dann nämlich auch tatsächlich sein, so irgendwie, die da so in dieser Endzeitstimmung da sozusagen durch die Gegend laufen. Erinnert mich auch so ein bisschen so an die ganz alten Mad Max-Filme, so irgendwie, wenn man die so ein bisschen im Hinterkopf hat, so.
Jetzt muss ich mir das wirklich mal ganz genau hier angucken. Auf dem Frontcover oder wo sollen 5 Männchen sein?
Ja, auf dem Frontcover an der Seite. Ich weiß jetzt nicht, also jetzt bei dem Druck erkennt man das, glaube ich, nicht mehr so gut. Das gibt aber eine Posterversion davon und da kann man das ganz gut erkennen.
Okay.
Warte mal, ich gucke hier nochmal. Nee, da ist das jetzt, also auch mit den Schatten tatsächlich so, dass man das nicht sieht. So, das ist rechts unten an der Seite. Und das gibt aber eine Posterversion, da kann man das irgendwie sehr, sehr gut sehen so irgendwie. Und das ist halt auch ziemlich, ziemlich lustig so irgendwie, weil das ist dann so unser Insider, den wir dann haben, dass wir dann damit laufen so dann.
Und jetzt hast du es der ganzen Welt verraten oder zumindest allen, die hier zuhören.
Genau, ja.
Ja, ist doch cool. Wir waren vorhin ja beim Thema Songwriting und die Songs standen jetzt ja alle schon vorher. War das früher auch schon immer so? Also Songwriting bei euch in der Band, wie läuft das ab? Bist du jetzt das, nennen wir es mal, musikalische Mastermind, das die ganzen Songs komponiert und der Sänger gibt dann in Anführungsstrichen seinen Senf dazu oder läuft das vielleicht auch umgekehrt, dass der Sänger sagt, ich habe hier voll die tolle Idee, kannst du da nicht eine Melodie zu komponieren oder läuft es ganz anders?
Nee, also das ist tatsächlich so irgendwie, also durch diese ganze Geschichte, also mit den DAWs, also dass man eben halt sein eigenes Studio mittlerweile zu Hause hat, wo man irgendwie auch super Möglichkeiten zum Produzieren hat, so habe ich eigentlich immer über die Jahre sehr viel vorkomponiert, habe dann auch irgendwie Drums programmiert und Bässe gespielt und Keyboards programmiert und so weiter und so fort. Aber immer nur so erstmal, dass das so basic als Grundidee ist, wo halt irgendwie jeder von den Musikern immer noch irgendwie die Möglichkeit hatte, nochmal irgendwie eigene Ideen beizusteuern, so, aber dass so diese Grundrichtung erstmal da war, weil sonst ist es halt gerade bei diesen vielen unterschiedlichen Parts, die wir auch am Anfang, also in unserer Anfangszeit da immer drin hatten, so, dass man sich einfach zu sehr verzettelt und einfach ja jede Menge Songleichen produziert. Das war nämlich am Anfang so irgendwie immer total gute Ideen, aber dann total viele Songleichen da rumliegen hat, so, wo man dann den Anschlusspunkt irgendwie nicht mehr findet. Und wenn das alles so ein bisschen vorproduziert und vorarrangiert und vorkomponiert ist, so, hat man da zumindest so einen roten Faden, an dem man sich dann längs hangeln kann und wo dann irgendwie jeder dann auch nochmal so seinen eigenen Senf dazugeben konnte. Beziehungsweise auch, wenn nochmal die Idee für irgendeinen neuen Part kam, war das natürlich dann auch nochmal irgendwie gerne genommen. Und ja, die Sänger eigentlich in der Regel bei uns bisher das immer so gemacht haben, dass die dann immer auf die fertige Musik eigentlich raufgesungen haben. Wobei das mit André, also mit unserem allerersten Sänger, früher tatsächlich mal so war, dass 2 Stücke auch so entstanden sind, dass wir mal abends irgendwie so saßen und irgendwie mit einer Akustikgitarre Und er dann da halt irgendwie einfach mal, haben wir so ein bisschen gejammt und er hat dann da einfach mal drüber gesungen. Und da sind wir dann irgendwie über den Gesang irgendwie zum tollen Refrain gekommen so. Und haben dann quasi angefangen, von diesem Refrain aus den Song zu komponieren, also von der Gesangsmelodie. Also umgekehrt haben wir es halt auch schon mal gemacht so. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube auch damals die Ballade, die wir auf der zweiten Scheibe hatten, so, die hatte ja dann nachher die Musik Stefan Machon geschrieben, unser Keyboarder zu der damaligen Zeit. Und da ist das eben halt auch vom Refrain halt irgendwie ausgegangen, weil André da eben halt so eine sehr tragende Melodie haben wollte. Und dann haben die das von da aus dann komponiert und war dann ja halt auch ein toller Song. So.
Ja, auf jeden Fall. Wo du eben schon das zweite Album erwähnt hast, wenn wir noch ein Album weiter zurückgehen zu eurem Debüt, Ivory Tower, das ist in diesem Jahr 25 plus ein Jahr alt. Wenn du dich jetzt daran zurückerinnerst und das mal so auf die heutige Situation reflektierst, was war damals vollkommen anders als heute? Ich meine, klar, nicht jeder hatte sein Smartphone die ganze Zeit in der Hand, darüber müssen wir nicht reden. Aber ansonsten, gerade so aus Sicht Musik oder alles Szene drumherum, wie würdest du sagen, was hat dir besser gefallen? Die ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, oder war früher alles irgendwie cooler und familiärer und sowieso besser?
Ja, also früher hatten wir natürlich einen Kaiser und da war ja eh alles besser. Nein, das ist natürlich, ist natürlich so schwer zu sagen. Also alles hat sein Für und Wider, aber ich sag mal so, die Zeit da um 98 war auf jeden Fall so, dass das alles so ein bisschen entspannter noch war und so ein bisschen lustiger. Heutzutage ist es natürlich schon dadurch, dass irgendwie ganz viel auf der digitalen Ebene läuft, dass ganz viel halt über diese Reizüberflutung da auch läuft, dass man manchmal sagt, irgendwie komm hier, schmeiß weg den Laptop oder das Handy, so dass man erstmal seine Ruhe haben will. So. Und ja, was ich halt irgendwie ganz, ganz cool fand, war halt immer, dass man auch früher so diese richtigen Fanzines hatte. Also klar, heute macht dann jeder, der irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen Journalismus betreibt in Sachen Musik, so hat dann da irgendwie seinen Blog und irgendwie eine tolle Internetseite irgendwie oder auch irgendwie bei den sozialen Medien da irgendwie seinen Auftritt so. Und ja, früher haben die Leute dann teilweise echt liebevoll in Handarbeit die Bandlogos von Hand nachgemalt und haben dann eben halt auch so selbstproduzierte Fanzines gehabt, die sie dann halt irgendwie mit Fotos garniert hatten und die dann gar nicht in die Druckerei gingen, weil das Fanzine halt einfach zu klein war. Es gab dann irgendwie 100 Stück oder sowas davon. Und die haben das dann im Kopierladen einfach fotokopiert und dann irgendwie mit so Heftdingern zusammengetackert. Und das war dann das Fanzine und das kostete dann irgendwie 1,50 oder 2 Mark oder sowas zu der Zeit. Und das fand ich an sich auch ziemlich, ziemlich großartig. So. Und weil das eben halt so viel Liebe von den Herstellenden sozusagen damals gegeben hatte, so. Und ja, heute ist das halt alles viel schneller, aber heute sind die Möglichkeiten natürlich auch viel größer und auch irgendwie letzten Endes, dass man mit sowas dann auch ganz schnell auch viel mehr so weltweite Verbreitung irgendwie schaffen kann. Natürlich ist es so, dass aber alle diese Möglichkeit haben. Also von daher stellt das jetzt in meinen Augen nicht unbedingt eine Verbesserung dar. So. Und ja, das war halt einfach auch cool so, weil heutzutage ist man natürlich auch mit diesem wachsenden Alter, was man hat und auch mit dieser Erfahrung im Musikbusiness so, ist man in vielen Sachen desillusioniert so und da waren wir ja auch noch total jung und da war das halt auch einfach, ja, hier, komm, Gas geben und einfach machen, machen, machen. Also das war auch von der eigenen Emotionalität, die also hinter dem ganzen Musikmachen war, war das halt auch unheimlich cool.
Klingt auf jeden Fall schwer danach, dass du jetzt nicht alten Zeiten unbedingt nachweinst, aber alles hat sein Für und Wider, ne?
Ja, genau. Also man muss das halt irgendwie immer so sehen. Also wie gesagt, ich finde es halt, also ich sag mal so, damals wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass man mit einem Musiker wie Francis zusammenarbeitet, der irgendwie so weit von uns weg wohnt, weil dass die Kosten bzw. die Einnahmen nicht hier gegeben hätten. Und ja, heutzutage hast du halt irgendwie da durch ganz viele Sachen, durchs Internet und sowas, die Möglichkeit, dich zusammenzuhocken mit Videokonferenzen, irgendwie, dass man sich auch sieht und weil ja halt, wie gesagt, im Gespräch Mimik irgendwie immer eine ganz wichtige Sache ist so. Und ja, das ist halt auch einfach total cool so. Und klar, früher bist du ins Studio gegangen, hast da irgendwie hunderte, tausende von D-Mark gelassen, so weil du natürlich diese ganzen Gerätschaften für eine Aufnahme dir natürlich nicht anschaffen konntest oder wolltest. Und wenn man das heute sieht, so dass man, also sag ich mal, mit den Möglichkeiten, die so DAWs irgendwie einem digital sozusagen bieten, also schon relativ weit kommt und viele Sachen machen kann, die dann also auch schon relativ professionell klingen, ist das schon ziemlich geil. Ich meine, klar, gegen ein super Studio, wo Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen und halt auch wissen, wie sie ihre Geräte bedienen müssen, ist das natürlich immer noch nichts. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich cool, in welche Richtung sich das Ganze irgendwie bewegt. So dann, ne?
Lass uns das ganze Thema doch mal abschließen mit der Frage, wie seid ihr damals an euren Plattenvertrag gekommen? Oder ist das ein gehütetes Geheimnis?
Nein, das ist kein gehütetes Geheimnis. Also meinst du jetzt den wir damals bei LMP hatten, den ersten, oder?
Genau.
Ja, das war eine ziemlich, ziemlich lustige Geschichte, weil wir hatten damals, also das war schon 96, hatten wir so eine kleine EP aufgenommen. Da hießen wir dann aber auch noch Ax and Sex. Das war eigentlich die Fortführung einer Band aus Kiel, die aber damals hier im Bereich relativ bekannt war. Und deshalb haben wir gesagt, okay, es war komplett andere Musik, wir sind auch irgendwie andere Leute, aber wir führen das mal so weiter. Und haben dann irgendwie eine EP mit 4 Songs aufgenommen, die aber auch schon, sag ich mal, in die ziemlich progressive Richtung ging. Also es waren auch nachher quasi die Mitglieder, die auch bei Ivory Tower am Anfang mit dabei waren. Und ja, dann haben wir irgendwie überlegt, so ja, so ein bisschen Vertrieb wäre ja nicht schlecht, so von den CDs, dass man ein paar verkaufen kann, so in hier Gitarrenläden und Plattenläden, die halt hier so auf der Ecke waren. Ja, da gab es sowas halt noch irgendwie.
Und damals.
Ja, genau, damals. Und da sind wir dann halt so durch die Gegend gefahren und sind dann halt auch in Itzehoe gelandet bei Hillion Records. Und da war dann Jürgen Hegewald und der hatte eine ganz gute Connection irgendwie nach Japan. Und er sagte so, oh Mensch, hier deutsche Band und die Mucke irgendwie so, bla bla, ich habe da Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich schicke da mal irgendwie ein paar von den CDs rüber. Lief wohl auch irgendwie ganz gut. Und was halt ganz, ganz lustig war, dass unser damaliger oder späterer Labelchef, irgendwie Lim Schnorr, also von LMP, der war dann tatsächlich da mal irgendwie in Japan und hatte dann irgendwie Urlaub gemacht und sich da ein paar Konzerte auch irgendwie reingezogen und ist dann da in Osaka in diesen Laden rein, wo dann unsere CDs standen und guckte dann und sah und die wurde ihm dann auch sozusagen von dem Typen aus dem Shop da sozusagen angeboten und dann sagte, hä? Das Label so, das kenne ich doch alles, die haben mir doch schon mal eine Demo geschickt, irgendwie, die wollen doch was von mir. Und dann hat er das Ding gleich mitgenommen und dann hat er uns dann, als er dann wieder in Hamburg war, dann gleich angerufen und sagte, hier Jungs, wir müssen uns treffen, wir müssen reden. Und ja, haben wir natürlich gedacht so, oha, das kann ja nur Gutes bedeuten und es war dann nachher auch so. Und dann haben wir uns da in Hamburg getroffen und ja, das dann alles so nach und nach irgendwie unterschriftsreif gemacht und ja, hatten dann unseren ersten Deal und wie gesagt, also bei Limp war das halt auch großartig und super irgendwie.
Ja, das sind schöne Geschichten, sowas passiert heutzutage wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, genau, heute geht das wahrscheinlich nur per E-Mail oder hier eine WhatsApp irgendwie hier, blob, oder schreib mal oder lass es bleiben.
Ja, digital, eine digitale Signatur direkt.
Ja, genau.
Glaubst du, dass Selbstvermarktung eine gute Sache ist? Es gibt ja viele Bands, die genau darauf setzen, also sowas wie Crowdfunding, um die Rechte an der eigenen Musik zu haben und dann alles selbst zu vertreiben. Glaubst du, das ist der heiße Scheiß oder ist das so nach dem Motto, pff, ja, nur weil bei Marillion das im großen Stil klappt, muss das ja nicht bei jedem klappen?
Also ich denke schon, dass das eine ziemlich coole Sache ist irgendwie. Man muss dann aber auch tatsächlich Leute haben, die da hinterher sind und sich kümmern irgendwie. Also wir haben jetzt ja unser Album, haben wir jetzt ja auch zum Teil über Crowdfunding finanziert. Wir haben das über die Kickstarter-Plattform gemacht. Und das ist schon ganz schöner Ackerwarz, also man muss da immer hinterher sein, also man muss natürlich dann auch über diese ganzen Social-Media-Geschichten immer am Start sein und dann versuchen, Leute zu akquirieren, die dann da erstmal Interesse haben und dann womöglich dann irgendwie Geld bereitstellen so. Und ja, ich sag mal so, im kleinen Stil das zu machen als in Anführungsstrichen normale Band, glaube ich, ist das schon irgendwie eine super Sache, sowas zu machen und so Selbstvermarktung. Aber dann geht es halt über diesen Kreis auch nicht hinaus. Und wenn man halt irgendwie versuchen will, das dann noch größer zu machen, dann brauchst du eigentlich in der Industrie Partner oder zumindest ein, zwei Leute in der Band, die halt tatsächlich nicht arbeiten, sondern das als ihre Arbeit ansehen. Weil sonst, glaube ich, schaffst du das von dem Vertrieb letzten Endes nicht, dass du dann auch irgendwie weltweit verfügbar bist. So.
Oder es wird arg teuer, ne, wenn man in die ganze Welt irgendwie CDs verschickt.
Genau, das wird halt ziemlich, ziemlich teuer und ich denke auch immer, Industrie ist immer eigentlich ganz cool, weil das Leute sind, die halt irgendwie darauf spezialisiert und professionalisiert sind, das zu machen und halt auch wissen, wo sie ihren Kram hinschicken müssen. Und wenn man halt selber erstmal anfangen muss, alles zu recherchieren und sowas, oder sich da halt Leute auch nochmal ranzuholen, die einen dann sowas abnehmen oder sowas, ist das schon ein immenser Aufwand. Und ich glaube, da ist man dann tatsächlich besser bestellt oder wie, wenn man dann versucht halt, ja, das tatsächlich über irgendwie Plattenfirmen zu machen oder sowas. Also wenn man da die Möglichkeit hat, irgendwie ranzukommen, so dann, ne?
Bei Massacre seid ihr ja auch bei einem durchaus etablierten Label. Obwohl, ist Massacre eigentlich noch Underground? Ich bin mir da nie so ganz sicher, weil verfügbar ist es auf jeden Fall bei allen größeren, na, Elektrohandelsketten. Die gibt es in Deutschland ja auch eigentlich gar nicht mehr so viel.
Ja, ja, genau, so ist das halt auch irgendwie. Also jetzt so richtig Underground ist es nicht. Also Massacre ist irgendwie auch ein total cooles Label. Also das, was die uns da bieten, so, das ist schon richtig cool. Und ja, klar, du kriegst es natürlich, also da sind wir wieder bei diesem ganzen Digitalkram so. Du kriegst es bei allen gängigen Plattformen, sind wir halt irgendwie vertreten. Wir sind halt irgendwie bei Apple Music zum Download und sind halt über die ganzen großen Elektroketten oder Elektrofachmarktketten irgendwie da als Download stehen wir da bereit. Und dann gibt es ja auch noch diese Märkte, die halt auch immer noch CDs verkaufen. Da sind wir mit am Start und sowas. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool so, weil der Vertrieb läuft dann über Soul Food beziehungsweise digital über Belief und das sind ja schon Companies, so die ja irgendwie auch schon Schwergewicht sind so, und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool für uns.
Ja, ich denke auch. Auch wenn Massacre ja früher ganz anderer Musik gefreut haben, ne? Wenn ich mich so erinnere an die ersten CDs, das war noch, glaube ich, eher krachig früher.
Ja, ja, genau. Also auch da ist natürlich so wie bei uns auch über die Zeit und über die Dauer so eine Entwicklung irgendwie, dass man halt dann auch sich so ein bisschen öffnet und dann auch noch ein paar andere Sachen mit vereinnahmt. So finde ich ja auch in unserem Fall dann ja auch total gut so irgendwie. Und wenn man das sieht, so wer mittlerweile alles so Label-Kollege oder Kollegin ist, so das ist schon ziemlich cool, was die auf die Beine stellen. So. Und mittlerweile ist Massacre auch nicht mehr so für sich ganz alleine so, gehören jetzt da auch zu dieser Gruppe, wo AFM mit drin ist und ja, das ist ja immer alles sehr, sehr verworren dann irgendwie so dann, ne?
Ja, stimmt. Massacre hat eine ziemliche Bandbreite, ist mir gerade aufgefallen. Du bist nämlich der dritte Mensch, mit dem ich mich unterhalte, der irgendwie bei Massacre unter Vertrag steht.
Ja, ja, genau. Das ist das nämlich so, weil die auch doch relativ sich dann auch weit aufgestellt haben so und auch irgendwie viele Bands hier irgendwie auch gerade aus Deutschland da irgendwie am Start haben und so, und das ist echt richtig cool so, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ist auch eines der wirklich der Labels, die ich schon, ich meine, ich bin jetzt ja auch mit meinen 43 Jahren für nach Ansicht mancher Leute schon alt, aber etwas, was ich auf jeden Fall schon immer kenne. Solange ich zumindest aktiv Metal höre, kenne ich dieses Label auf jeden Fall.
Ja, 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 genau. Ja, ja, weil da gibt's halt irgendwie viele, die sind so, die kommen und gehen so, das sind so Momentaufnahmen. Und bei Massacre ist es halt so, ja, das ist so eine Beständigkeit, die halt schon lange da ist. Und das war für uns an sich auch, als wir bei denen irgendwie abgeschlossen haben, auch mit einem Grund, wo wir gesagt haben, so, ja, das ist einfach cool so. Und da wissen wir dann halt auch, dass da irgendwie Erfahrung ist und dass die dann hoffentlich nicht gleich morgen wieder ihre Türen irgendwie zumachen. Weil das war nämlich bei dem Label, was wir davor hatten, nämlich tatsächlich so gewesen, dass die dann irgendwie pleite gegangen sind und dann hat man versucht, die zu erreichen und dann war da nichts mehr so irgendwie. Und dann dachte man auch so, ja, okay, alles klar. Aber gut, die Abrechnung haben wir dann immer noch gekriegt, also von daher passte das dann, ne?
Oh, weia. Kommen wir mal von so eher traurigen Geschichten dazu etwas Schönem. Möchtest du noch irgendetwas zu eurem neuen Album loswerden? Außer, dass es Heavy Rain heißt und wann ist es erschienen? Am 22. oder am 29.3.? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Am 29., also Karfreitag war das denn sozusagen, genau, ja. Und genau. Die Leute, die sich das dann irgendwie über Mail-Order bestellt hatten, hatten das dann sozusagen schon am 28. irgendwie gehabt so. Und ja, dann irgendwie digital war es natürlich dann am 29. verfügbar. Und ja, es ist ein Hammer-Album irgendwie, es ballert in allen Ecken und Enden. Und was halt cool ist so, wir haben das ja dann irgendwie mischen und mastern lassen im Fascination Street Studio in Schweden oben in Örebro von Jens Borgren und Alexander Backlund, da ist sein Assistent, der das gemacht hat, und Toni Lindgren hat das gemastert. Der hatte übrigens auch schon unser letztes Album gemastert. Und über diese letzte Mastering-Connection ist dann das auch jetzt wieder mit dem Mischen dann sozusagen zustande gekommen so. Und ja, die Jungs haben da nochmal eine ganze Ecke mehr nochmal wieder rausgeholt, also auch vom Sound, von der Brachialität so. Und ja, es ist halt auch immer wieder erstaunlich, dann zu sehen, so was da dann noch irgendwie alles machbar ist, so irgendwie, und dann nochmal einen Zacken mehr Druck irgendwie rauszuholen, so. Und ja, auch wie gesagt, immer Leute zu haben, die dann wieder mit frischen Ohren rangehen, nicht so wie wir, die dann da schon wieder lange Zeit irgendwie mit Komposition und Vorproduktion beschäftigt waren, sondern Leute, die frisch rangehen, die Profis in dem Bereich sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur irgendwie Musik zu mischen und Musik zu mastern. Und ja, sich mit denen dann darüber, dann über Vicos dann halt auch auszutauschen. Und da haben wir dann tatsächlich auch nochmal Arrangementwechsel vorgenommen, beziehungsweise auch nochmal so ein paar Intro-Sachen, was wir vorhin schon hatten, nochmal um einen Durchgang gekürzt und so. Und wo die sagten so, nee, müsst mehr auf den Punkt kommen und da muss mehr Drama rein irgendwie. Und dann, ja, okay, alles klar. Und ja, dann haben wir mit denen da eben halt dann auch nochmal die Songs durchgesprochen und dann hier und da, was man nochmal machen kann, um nochmal ein bisschen mehr noch wieder mit Dynamik zu arbeiten, um wieder Aufmerksamkeiten der Zuhörer dann sozusagen dazu bekommen irgendwie. Also das ist schon Wahnsinn, wie viel Psychologie auch tatsächlich beim Musikmachen da irgendwie reinspielt so. Und nee, also von daher war das unheimlich cool, mit den Jungs da zu arbeiten so. Und wie gesagt, auch super, was Massaker jetzt für einen Job macht, so mit der Promotion für die Scheibe. Und wir sind halt auch total froh und glücklich. Und es war auch nicht zu erwarten, dass die auch von der Presse auch so gut eigentlich angenommen wird so. Und weil wir jetzt also doch die meiste Zeit doch überaus sehr, sehr positive Reviews haben, wo wir halt immer so im Ranking dann immer in dem oberen Drittel uns dann irgendwie bewegen. Und ja, das ist schon unheimlich cool und ist auch irgendwie ein Zeichen für uns, dass dieser ganze Aufwand, den wir da betrieben haben, so, dass es doch tatsächlich irgendwie auch Sinn gemacht hat so. Und auch geil jetzt mit unserem neuen Sänger, dass der natürlich auch so super angenommen wird von den Kritikern und auch von den Fans von uns so. Und das macht halt einfach Spaß und deshalb haben wir halt auch Bock, damit irgendwie auf Tour zu gehen und auch irgendwie live zu spielen und dann zu den Leuten zu kommen mit dem ganzen Kram so dann, ne?
Ja, live muss sein, ne? Live, dafür macht man Musik letzten Endes, oder nicht?
Ja, das ist es eigentlich tatsächlich so irgendwie, weil das ist ja an sich so die Intention gewesen, weshalb man auch angefangen hat, Musik zu machen, weil man irgendwie Bands gesehen hat. Also erstmal bei sich im Jugendzentrum, wo man früher als Jugendlicher war, die da gespielt haben, so das fand man geil. Dann ist man zu diesen größeren Konzerten, wo dann auch international bekannte Bands unterwegs waren. Ich glaube, eine meiner ersten Bands, die ich gesehen habe, war AC/DC. Und Angus Young ist übrigens bei mir auch die Inspiration, weshalb ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und ja, das ist einfach geil, so dann irgendwie live zu spielen. So, es ist natürlich alles jetzt so ein bisschen schwieriger geworden nach dem ganzen Corona-Kram, weil natürlich vielen Clubs dann auch, dass das Wasser bis zum Halse stand, so irgendwie, und ja, Corona-Hilfen hin oder her, so. Oft sind die gar nicht angekommen und ja, das sind halt irgendwie wirtschaftlich für viele Clubs da irgendwie schwierige Zeiten gewesen oder zum Teil immer noch. Und da muss man dann halt immer sehen, inwieweit das dann auch für uns als Band irgendwie Sinn macht und so, weil klar, für uns ist das halt so ein immer noch Hobby, wir verdienen damit kein Geld und wir versuchen natürlich dann aber auch, das möglichst kostendeckend zu machen und nicht so zu agieren, dass wir da halt irgendwie draufzahlen, weil wenn du dann irgendwie 20 Gigs im Jahr spielst und bei jedem Gig dann irgendwie 300 Euro raufzahlst, das kann es dann irgendwie auf Dauer auch leider nicht sein, denn so, ne?
Nee, das ist sicherlich wahr. Ja. Wo du eben schon so schön davon erzählt hast, AC/DC live gesehen und was alles so geil ist, magst du uns mal 3 Songempfehlungen für die Podcast-Playlist geben? Jetzt keine Songs von euch, dazu kommen wir gleich noch, sondern Songs, die du geil findest oder die du vor 20 Jahren geil fandest oder keine Ahnung, irgendwas.
Ja, bitte nicht lachen.
Nein, Quatsch, also hier kann man ja nichts falsch machen.
Ich bin ja mit dem Hairspray-Metal irgendwie à la Bon Jovi und Poison und was weiß ich, dann sehr stark sozialisiert worden so. Und nach wie vor muss ich sagen, Bon Jovi irgendwie You Give Love a Bad Name, absoluter Hammer-Song für mich so. Also das wäre jetzt einer von denen. Ja. Dann natürlich, AC/DC, klar, auch dann von diesen alten Nummern, auch gerne Bon Scott so irgendwie. Es ist meine Hausnummer bei Atze. Also ein Mega-Song, der es leider irgendwie nie zu so großer Popularität geschafft hat. Irgendwie Livewire.
Ja.
Der war, glaube ich, die B-Seite damals von der Touch-Too-Much-Scheibe irgendwie in der Live-Version sogar. Und ja, dann irgendwie... Ja, natürlich dann irgendwie progressiv, Dream Theater, irgendwie Pull Me Under.
Ich hab's geahnt. Nee, also nicht, dass du jetzt Pull Me Under sagst, aber ja. Ich hatte als kurzen Off-Topic-Punkt hier stehen, magst du Dream Theater? Und die Frage hast du hiermit ja formidabel beantwortet.
Ja, genau.
Weil ich habe heute natürlich auch nochmal in Vorbereitung auf diese Folge mir euer erstes Album noch mal so stichprobenartig zu Gemüte geführt und habe schon gesagt, ja, das, also Dream Theater habt ihr, glaube ich, schon damals gemocht, oder? Darf man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Ja, genau. Das war eine von den Bands, die wir da auch sehr, sehr cool fanden, so irgendwie. Und ja, gut, natürlich dann auch so andere Sachen ringsherum, auch wenn die ein bisschen softer waren, so wie Marillion oder sowas, fanden wir halt auch immer mega, super, ja. So, ne? Oder auch Kansas und sowas. Das waren alles so Bands, die man dann auch mal, die jetzt nicht unbedingt so Metal waren, aber natürlich auch so progressiver und ein bisschen ausufernder von ihrem Songwriting waren. Oder auch Rush, die natürlich ja auch noch wieder mal anders waren und sowas. So auch eine ganz tolle Band, so irgendwie so, ne? Mache ich auch heute immer noch gerne hören.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei Marillion rennst du offene Türen bei mir ein. Ich glaube, ich habe von keiner anderen Band so viele CDs wie von Marillion, weil die haben ja auch ihren eigenen Online-Shop, wo du ja gefühlt von jedem Konzert einen Mitschnitt kaufen kannst. Also ich habe, glaube ich,
ach krass,
40 bis 50 Tonträger von Marillion hier im Regal stehen.
Das ist ja der Wahnsinn, ja, krass, ja, total cool.
Was man ja hier beim Metal-Podcast eigentlich nicht verraten dürfte, ne? Aber ich habe auch ganz viele von Maiden, also auch gut.
Ja, genau, du, also von daher, also ich finde ja auch, man sollte da auch immer offen sein und auch irgendwie nicht zu immer festgelegt sein irgendwie und sagen, nur das oder nur das so irgendwie. Ich finde das schon klasse, wenn man da auch andere Sachen irgendwie hört und das gut findet, so dann.
Absolut. So, und jetzt geht's natürlich auch um Songs von euch. Ich habe mir mal 3 Songs rausgepickt. Ich meine, ihr habt jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 6 Alben. Da ist es natürlich schwierig, mit 3 Songs eure Diskografie so komplett abzudecken.
Ja.
Darum, nee, gar nicht wahr. Eine Frage wollte ich dir vorher noch stellen. Wenn du Dream Theater magst, was hältst du davon, dass Mike Portnoy jetzt wieder bei Dream Theater trommelt?
Ah, das finde ich großartig. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich großartig. Weil, ich sag mal so irgendwie Mike Mangini und sowas so in allen Ehren, aber das ist dann noch trickiger gewesen so. Und Mike Portnoy ist für mich auch irgendwie Dreck und Rotz und auch eben noch Rock'n'Roll. Also trotz dieser ganzen Filigranität, die in dieser Musik ist, ist der aber auch immer noch so richtig Rock'n'Roll gewesen, immer so irgendwie. Also ich habe die auch viel live gesehen. Und fand also damals auch mit Mike Portnoy und fand das also auch immer sehr, sehr beeindruckend, was er da abgeliefert hat. Und von daher ist das irgendwie großartig. Und ich habe das auch mit Freude verfolgt, was er halt in der Zeit, wo er nicht bei Dream Theater war, irgendwie an Musikprojekten da gemacht hatte und hat ihn da auch tatsächlich dann irgendwie zweimal in Hamburg in also auch dann ganz kleinen Läden gesehen, weil die Bands natürlich dann auch nicht so viele Leute gezogen haben. Und ja, das war dann schon cool. Also da konnte man dann schon fast irgendwie Shake Hands machen, da irgendwie auf 5 Meter Entfernung so. Ne? Also großartig einfach.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist so, auch wenn man die beiden jetzt natürlich von den Fähigkeiten nicht vergleichen kann, das ist halt wie Lars Ulrich bei Metallica. Das gehört dazu. Ne? Und zu Dream Theater gehört Mike Portnoy ans Schlagzeug. Ja. Das muss.
Ja, genau. Und für mich wäre auch damals so der absolute Hammer gewesen. Also die hatten ja damals auch hier Marco Minnemann in der engeren Wahl gehabt, den deutschen Drummer, irgendwie bei Dream Theater, als Mike Portnoy irgendwie raus ist. Und das hätte ich halt cool gefunden, wenn der das geschafft hätte. War dann nachher leider doch nicht so, aber gut, sollte halt nicht sein so.
Aber von sollte nicht sein, kommen wir nun zu dem Thema, das sein soll, eben doch zu euren Songs. Und wie gesagt, bei 6 Alben ist es ja schwierig, wenn man nur 3 Songs jetzt in die Podcast-Playlist noch packen möchte, da was Repräsentatives zu finden. Ich habe mich dann entschieden für den Song, der euer Debütalbum eröffnet. One Life in Asia heißt er. Was kannst du uns zu diesem Song erzählen?
Ja, was kann ich dir zu diesem Song erzählen? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist der ja auch relativ lang und fängt ja mit diesem schönen, schön Bass-Intro an. Und ja, also textlich bewegt er sich ja so in dem Bereich, dass es tatsächlich um das Leben in Asien geht. Und ja, ist so ein sozialkritischer Text so. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir bei den Aufnahmen zu dem Song, dass ich da irgendwie immer kläglich an dem Gitarrensolo irgendwie gescheitert bin. Und dann mussten wir das dann nachher tatsächlich im Studio nochmal irgendwie umschreiben. Irgendwie so. Okay. Das ist tatsächlich das, was ich mit One Life in Asia tatsächlich immer noch so im Hinterkopf habe, da irgendwie, als wir es damals im Northern Light aufgenommen haben.
Na, dann hoffe ich mal, dass du mit dem nächsten Song positive Erinnerungen verbindest. Der ist nicht so alt. Der ist von eurem letzten Album dann.
Ja.
Und er hört auf den Titel Loser.
Ja, okay. Das ist ja, okay, alles klar. Ja, das ist so ein schönes, offenes Riff so, was irgendwie auch so ein bisschen in diese Alternative-Richtung eigentlich geht so. Und ja, irgendwie schöner Rocker, schöner Stampfer und ja, kann man einfach nur sagen, geiler Song.
Also, ist doch schön, wenn man die eigene Musik mag.
Ja, also das geht mir natürlich dann aber auch immer so mit der eigenen Musik das mögen, also erst mit so einem gewissen Abstand. Also es war jetzt auch mit dem neuen Album, wenn man halt in der Produktion drin ist und permanent immer nur mit den Songs beschäftigt ist, man kann es einfach nicht mehr hören. Und wenn dann nachher irgendwann das Album aus dem Presswerk kommt so und man dann wieder so 2 Monate Abstand hat, so dann denkt man so, oh ja, geil. So.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Einen letzten haben wir noch. Das ist einer von meinen beiden Favoriten von eurem neuen Album. Der andere Favorit wäre The Destination, den habe ich aber bei einer anderen Gelegenheit in die Podcast-Playlist gepackt. Beziehungsweise jetzt muss ich eigentlich sagen, ich werde ihn bei einer anderen Gelegenheit in die Podcast-Playlist packen, weil diese Folge habe ich noch nicht aufgenommen. Aber ist egal, muss man nicht verstehen.
Okay, ja.
Ja, das ist diese, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dieses Dilemma, wenn du Sachen aufnimmst, die erst später erscheinen und du schon weißt, was du vorher noch machen musst, dann passiert sowas.
Ja, okay, alles klar, ja.
Aber der Song, um den es jetzt noch zum Abschluss gehen soll, ist der Song Monster.
Ah, okay, ja. Ja, Monster ist von der Thematik her irgendwie relativ heftig, weil da geht es halt um Menschen mit Depression und was Depressionen bei Menschen irgendwie anrichten können. Eigentlich ein nicht so schönes Thema, aber wie gesagt, ein Thema, was man doch auch mal beackern muss so. Ja, letzten Endes von der Musik her auch ein Song, der, ich glaube, so um die 5,5 Minuten irgendwie geht so. Und an sich so einen total schönen, kraftvollen Refrain irgendwie hat, so wo dieses Monster so schön leidend lange in die Länge gezogen ist. So.
Also bei der Spielzeit wäre ich mir nicht sicher, kann auch sein, dass er ein bisschen länger ist, aber macht ja nichts, darum geht es ja,
ja
nicht. Ja, das waren auf jeden Fall 3 Songempfehlungen meinerseits. Ich glaube auch, da kriegt man einen relativ guten Einblick davon, welche Bandbreite man letzten Endes so in eurer Diskografie so entdecken kann, ne? Von diesem doch sehr progressiven Anfängen. Ja, über wie du, was sagtest du eben so schön zu Loser, so ein bisschen Alternative eher mäßig.
Ja, genau, ja.
Bis hin zu diesem doch sehr stark rifforientiertem Riffmonster. Super Wortwitz, ne? Ja, Entschuldigung.
Ja, willkommen in der Wortspielhölle, echt.
Dafür bin ich bekannt. Ich muss ja mal so eine Kasse aufstellen, weil irgendjemand macht grundsätzlich bei Interviews schlechte Witze und wenn niemand das sonst macht, muss ich es ja übernehmen.
Okay, ja, alles klar. Sehr gut.
Ja. Was bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen? Ja, vielen Dank, dass du das hier möglich gemacht hast. Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dir dabei zuzuhören. Und traditionell darf der Gast den Podcast beenden mit erstmal natürlich, was weiß ich was, den Worten an die Hörer, dass sie euer Album kaufen sollen, aber auch gerne mit einem Zitat, wie auch immer geartet. Einzige goldene Regel hier, keine Nazi-Scheiße, aber das erwarte ich von dir auch nicht.
Nein.
Im Gegenteil, ne?
Ja, genau. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns irgendwie über Ivory Tower unterhalten haben und auch gleich nochmal ein bisschen Werbung für unser Album Heavy Rain machen konnten. Von daher mein Appell an die Leute, unterstützt die Bands, weil irgendwie nur auf Digitalplattformen Musik hören, bringt einer Band überhaupt nichts. Wenn ihr irgendwie Scheiben immer noch kauft in physischer Form, hilft das den Bands weiter oder auch einfach Merch Merchandise oder wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, guckt mal bei uns irgendwie Social Media rein, irgendwie bei Ivory Tower. Und lasst mal ein Like da und verfolgt einfach so die ganzen Stränge, die wir da haben mit dem Merch-Shop und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, als Zitat kann ich einfach nur sagen, irgendwie, ich finde die Metal-Community einfach so cool. Und Leute, keep Metal alive, setzt alles dran, dass die Musik weiterlebt und geht in die Clubs und zieht euch auch gerne kleinere, unbekanntere Bands rein, damit die Szene auch weiterhin noch am Brodeln und am Kochen ist. Das war das Wort zum Sonntag.
Entschuldigung, jetzt muss ich mich gleich wie beinahe verschluckt, aber nicht vor Lachen, sondern ich kränkele halt noch ein bisschen.
Kriegst du jetzt so einen Brechanfall da oder was?
Nein, Quatsch, absolut nicht, weil ich kann das absolut nur unterschreiben. Leute, Podcast hören ist eine coole Sache, aber hört auch Musik und vor allen Dingen kauft euch eine CD. Ich mache es auch immer noch und ja, jeder, der den Podcast hört, sieht ja gerne mal meine Podcast-Cover, wo die CDs dann drauf sind. Also ich mache das wirklich und ich kann dem nur beipflichten. Und wenn ihr keinen CD-Player mehr habt, Merchandising ist, glaube ich, so der beste Weg, ne, eine Band zu unterstützen, auf ein Konzert gehen ja. Und von einer Band ein T-Shirt oder ein Hoodie oder weiß ich nicht was käuflich zu erwerben. Mal Frage am Rand, von euch gibt es auch ein Vinyl, oder?
Nee, Vinyl gibt's leider nicht, weil das war irgendwie von der Herstellung, beziehungsweise weil keine Vorbestellungen da waren, irgendwie finanziell nicht umsetzbar. Da bräuchten wir im Prinzip irgendwie, das war, ich weiß gar nicht, 300 Vorbestellungen für Vinyl oder sowas, dann hätte das geklappt. Und wir hatten da halt irgendwie eine Umfrage gemacht irgendwie über die Social-Media-Geschichten und hatten da aber nicht genug beisammen dann irgendwie und dann war das dann auch obsolet sozusagen.
Schade.
Ja, leider.
Weil das Cover wäre ja auch wieder mal prädestiniert dafür gewesen, ne? So in richtig schön groß und naja, schade.
Ja, das haben tatsächlich auch schon einige andere von deinen Kollegen gesagt irgendwie, dass sie das auch gerne in größer nochmal gehabt hätten so. Das gibt's allerdings in Plakatform irgendwie, gibt's das jetzt bei uns da im Merch-Shop da irgendwie, dass wir das also auf DIN A, ich weiß gar nicht, DIN A 2 oder DIN A 0 oder sowas ist das denn irgendwie und dann so ein riesengroßes Live-Tour-Plakat irgendwie, da kann man das dann irgendwie auch erstehen für kleines Geld.
Das ist doch jetzt ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank nochmal in deine Richtung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, vielleicht hören wir uns ja, wenn ihr ein neues Album habt oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit nochmal wieder. Da gibt es reichlich Möglichkeiten hier im Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne, Markus. Ich sage auch nochmal schönen Dank.
Alles klar. Dann Leute, bis nächste Woche und macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.